Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir wollen zurückkehren zum Markus-Evangelium. Ich möchte euch bitten, die Bibel aufzuschlagen im Markus-Evangelium Kapitel 1, Verse 29 bis 39. Ich lese einen Text, dann bete ich und dann hören wir das Wort. Markus Kapitel 1, die Verse 29 bis 39. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Und die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder. Und sofort sagten sie es ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie. Und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm, und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte sie an mancherlei Krankheiten und Leidende, und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einem einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lass uns anderswo hingehen, in die benachbarten Marktflächen gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in den Synagogen in ganz Galiläa und trieb Dämonen aus. Ich bete, Vater, wir sind so bedürftig auf deinen Reden. Das ist unsere Nahrung, das ist unsere Speise, das ist unsere Ausrichtung, das ist unsere Kraft. Wir sind darauf angewiesen, dass du uns deinen Sohn offenbarst, damit wir seine Herrlichkeit sehen und damit wir dich in seiner Herrlichkeit erkennen. Ich bin so darauf angewiesen, im Predigen deines Wortes, Herr, dass du durch deinen Geist Vollmacht und Kraft schenkst und Weisheit schenkst und die richtige Rede, dass es gut wird, dass es gut wird. Ich möchte dich bitten heute ebenfalls um dieses Wunder, dieses Geheimnis, Herr, dass aus Menschenwort Gottes Wort wird, aus ein paar Fischen, ein paar Broten, aus dem Diesseitigen, das Jenseitige wird, viel wird und Nahrung geschieht und jeder satt werden kann. Herr, du vermagst das, wie über Bitten und Verstehen vermagst es zu geben. Herr, wir bitten dich um Speise und du wirst uns nicht Steine oder Skorpione oder sonst irgendwas geben. Du wirst uns deinen guten Geist geben, der uns diese Speise bringt. Herr, du siehst heute Morgen jeden Einzelnen, der hergekommen ist. Du siehst deine Motivation, du siehst sein Anliegen. Du kennst das Herz jedes Einzelnen. Und so bitte ich dich, Herr, gebrauche das, um genau das zu tun an jedem Herzen, jedes Einzelnen, der heute gekommen ist. Du kennst die Seinen, gib ihnen Speise. Gib ihm Nahrung, gib ihm Kraft, gib ihm Ausrichtung. Ich bitte dich darum. Jesus, danke, dass du treu bist. Ich glaube fest daran, ich rechne mit dir. Ich vertraue dir in aller Schwachheit, in aller Abhängigkeit. Ich vertraue dir. Amen. Vor einigen Sonntag haben wir uns diesem Text genähert. Wir haben über die Heilung, die da geschehen ist, an der Schwiegermutter von Petrus, wir haben diesen Text angeschaut. Die Verse 29 bis 39 habe ich versucht, an drei Punkten zu gliedern, um diese Fülle und den Reichtum heben zu können. Und der erste Punkt war der Beweis der Vollmacht Jesu. Der zweite Punkt war die Quelle seiner Vollmacht. Und der dritte Punkt war die Priorität seiner Vollmacht. Und ich bin euch noch zwei Punkte schuldig. Wir sind bei dem ersten Punkt stehen geblieben und sind nicht weitergekommen. Wir haben uns diesen Beweis der Vollmacht Jesu angeschaut. Da möchte ich euch kurz wieder hineinnehmen und heute die Verse 32 vor allem bis 39 nochmal genau anschauen, wo es darum gehen wird, die Quelle der Vollmacht Jesu und die Priorität in seinem Dienst, die Priorität seiner Vollmacht. Gott hat vor Grundlegung der Welt beschlossen, in seinem Sohn diese Welt zu retten und durch seinen Sohn und in seinem Sohn diese Welt zu richten. Und er hat gesagt, wer an ihn glaubt, wird gerettet werden. Das ist die Botschaft. Und Markus verkündigt diese Botschaft und bringt uns diesen Glauben nahe und sagt, dass wer an Jesus Christus, an Jesus, diesem Christus glaubt, wird gerettet werden. Dass er es wirklich ist und dass wir all unsere Hoffnung und all unseren Glauben auf ihn setzen, gibt Gott sich viel Mühe, um zu beweisen, dass er es wirklich ist. dass wirklich allein dieser Jesus dich und mich zu retten vermag. Bevor wir zu dem Kernstück des Evangeliums kommen, am Ende vom Markus-Evangelium, die Erlösung, wird uns nicht wenige Beweise gebracht, dass er es wirklich ist und dass wir allein auf ihn unsere Hoffnung setzen müssen, weil nur er vermag alles und er vermag allein zu retten. Warum? Die Beweise, die permanent das Leben Jesu begleiten, sind die Beweise von Dämonenaustreiben und Krankenheilungen. Das ist nicht immer einfach einzuordnen, aber im Eigentlichen, im Wesen geht es um seine Vollmacht. Schaut mal mit mir in Markus Kapitel 1, als Jesus beginnt, nach Kapernaum zu kommen und seinen Jüngern sozusagen einen Tag mit ihnen verbringt und sie von ihm jetzt einiges lernen, was bedeutet, Menschen zu fischen, Menschen zu Jüngern zu machen, was bedeutet, Menschen zu retten. So beginnt Jesus und sie staunen in Vers 22 und sie staunten aber sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie mit, wie einer, der Vollmacht hat. Die Vollmacht, Menschen zu retten, die Vollmacht Jesu liegt in der Lehre, liegt in seinem Wort. Das ist die Vollmacht. Durch das Wort werden Menschen gerettet. Durch das Wort vermag er, Menschen zu retten und durch das Wort richtet er. Die Vollmacht liegt im Wort. Die Vollmacht, seine Vollmacht liegt im Wort. Und diese Vollmacht, die in der Lehre ist, in Vers 27, nachdem er die Dämonen austreibt, die staunen ebenfalls über die Lehre. Sie staunen nicht so sehr über die Dämonen, sie staunen über seine Lehre. Vers 27, und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Ich möchte das betonen, weil das gleich wichtig sein wird, warum Jesus sich dieser Menge irgend später entzieht und wenn so viele da sind, gar nicht mehr wieder zurückgeht. Aber wichtig ist, die Vollmacht ist im Wort. Die Vollmacht ist in seinem Wort. Er kommt, er spricht und es wird. Und dass er wirklich derjenige ist, der diese Vollmacht hat und dass dieses Wort wirklich Kraft ist, wird deutlich in dem sichtbar an den Dämonenaustreibungen und an den Krankenheilungen. Diese zwei Phänomene, Begleiterscheinungen, ziehen sich durch seinen Dienst. Da, wo er war, lehrt er. Und was permanent geschah, ist, Dämonen wurden ausgetrieben und Kranken wurden gesund. Warum diese beiden Phänomene? Warum werden sie immer wieder erwähnt und warum ist das so wichtig? Weil hier uns etwas gezeigt wird, dass der Jesus Christus die Vollmacht hat über die gefallene Schöpfung. Und zwar über die ganze gefallene Schöpfung, über die sichtbare und über die unsichtbare Welt. Die geistige Welt, die geistige gefangene Welt, beherrscht von den Dämonen, beherrscht von den Fürsten der Macht der Luft, beherrscht von dem Teufel. Das ist die geistige Welt und das wird deutlich, indem Jesus kommt, das Evangelium spricht und Menschen werden befreit aus dieser Finsternis, werden befreit von dieser Macht. Die Dämonen müssen gehen. Jesus spricht ein Wort, das haben wir uns angeschaut und sie müssen gehen. Es gibt keine Diskussion, es gibt keine Austreibung, Liturgie, es gibt keine irgendwas Hokuspokus, es gibt keine Rituale. Er spricht und sie müssen gehen. Das ist Vollmacht. Sein Wort ist ein Schöpfungswort, ist ein Herrschaftswort. Jesus spricht und es wird. Das Gleiche wird deutlich in der physischen Welt, bei den Krankheiten. Das haben wir den letzten Sonntag oder als wir das letzte Mal uns diesem Text zugewandt haben, gesehen. Er spricht zu dem Fieber und das Fieber muss ebenfalls gehen. Jesus ist der Herr über die physische gefallene Welt und er ist Herr über die geistige gefallene Welt. Warum ist das so wichtig? Weil nur der vermag uns aus allen diesen Dingen zu erlösen, der darüber die Vollmacht hat. Die Vollmacht hat, uns da rauszuholen. Nur der kann uns aus der Finsternis herausretten, der Macht über die Dämonen hat, der Macht über den Teufel hat. Nur der kann uns aus unserem Tod dahingegebenen Leibe, der unter Krankheiten und Schmerzen leidet und letztendlich unter den Tod unterworfen ist, nur der kann uns von ihm befreien, der auch darüber der Herr ist. Jesus Christus ist dieser Herr. Und er ist gekommen, um diesen Fluch zu besiegen, um uns aus diesem Fluch geistige und eine physische Welt herauszuretten. Damit wir das glauben, denn der Glaube an ihn und der Glaube, dass er das ist und das tun kann, das ist der Glaube, der uns rettet. Das ist der rettende Glaube. Der Glaube an Jesus Christus, wie die Schrift es sagt, was er an seine Vollmacht. Dieser Glaube rettet, dass er der Christus ist. Ich möchte euch ganz kurz dann das nochmal zusammenfassen, euch da kurz hineinnehmen. Geht mal mit mir ins Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Moment. Ich muss selber kurz in meiner Bibel kurz nachschauen. Na, sag mal. Vers 14. Lukas 11, Vers 14. Vers 14. Und er trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme und die Volksmenge wunderten sich. Einige aber von ihnen sagten, durch Beelzebul, den Obersten, den Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Sie haben nicht verstanden, sie haben nicht geglaubt, was gerade vor ihren Augen geschah, als er den Dämonen, der stumm war, befehlen konnte und ergehen konnte. Nur nebenbei, warum war das so erstaunlich? Weil die normale Praxis der Kinder, ihrer Kinder und wie sie es getan haben, sie haben gefragt, wer Dämon ist. Und dann hat der Dämon gesagt, ich bin Legion. Und dann hat er gesagt, so im Namen Gottes befehle ich dir und dann auszufahren. Was hier geschieht, Jesus muss nicht mal die müssen nicht mal sagen, wer sie sind. Da brauchst du keine Identifizierung. Er weiß, wer sie sind. Er spricht ohne etwas und sie müssen gehen. Keine Diskussion, kein Gespräch, kein Austausch, keine Debatte. Jesus spricht und sie müssen gehen. Und sie haben sowas noch nie gesehen. Sie sind alle erstaunt und sie sagen, das muss ein Dämon sein. Er macht das mit dem Teufel persönlich, treibt er die Dämonen aus. Glauben nicht, wer Jesus Christus ist. Vers 17. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen. Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und Haus gegen Haus entzweit stürzt ein. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Sagt das, Satan könnte niemals sein Reich bauen, wenn er sich selbst permanent austreiben würde. Denn ihr sagt, dass ich durch den Beelzebul den Dämon austreibe. Wenn aber ich durch Beelzebul den Dämon austreibe, durch wen treiben eure Söhne die aus? Also was macht ihr dann? Dann Vers sagt er, darum werden sie eure Richter sein, Vers 20. Wenn ich aber, und jetzt, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, dann ist die Herrschaft Gottes jetzt da. Das Reich Gottes ist da, wenn das geschieht. Und dann kommt Vers 21, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist sein Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, und auf die er vertraut hatte, und seine Beute verteilt er. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Liebe Geschwister, was Jesus hier sagt, ich habe die Vollmacht, ich bin der Stärkere. Wenn ich zu den Dämonen befehle und sie müssen die Menschen freilassen, die sie versklavt haben, die sie gefangen haben, dann hat es nur einen Grund. Ich bin stärker als der sie gefangen hält. Ich bin stärker. Das ist die Botschaft. Jesus Christus ist der Einzige, der Macht hat über die Dämonen. Das heißt, das Reich Gottes bricht rein. Er ist der König, er hat die Herrschaft, er hat die Vollmacht. Und all diese Taten dienen einem Grund zu beweisen, er ist der Vollmächtige. Er spricht und es wird. Und er ist mächtiger als der Teufel. Er ist stärker als der Teufel. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Hebräer Kapitel 2. Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Das heißt, weil wir Menschen sind und auf dieser Erde sind und Fleisch und Blut haben, darum wurde er auch Mensch und hat an allem Anteil gehabt. Und dann, warum? Um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Jesus ist gekommen, und hat die Macht über den Teufel. Er hat ihn besiegt, um uns aus dieser Finsternis zu befreien. Und der Beweis seiner Macht über diese Dinge demonstriert er, indem er spricht und die Dämonen müssen fliehen. Es gibt einen herrlichen Vers in Kolosser Kapitel 2, diesen möchte ich euch nicht vorenthalten. Kolosser 2, Vers 15. Paulus spricht dann, das ist ein herrlicher Hymnus. Ich lese ab Vers 14. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehend, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und jetzt, er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Jesus hat die Macht und die Gewalt des Teufels bloßgestellt. Er hat ihn entwaffnet, er hat ihn bloßgestellt und öffentlich das demonstriert. Er hat die Macht. Er spricht und es wird. Warum ist das so wichtig? Der Glaube an Jesus resultiert daraus, dass er vollmächtig ist, uns zu retten, weil er die geistige und die gefallene Welt erlösen vermag. Er allein. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, aber wie kann es sein, dass bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, die Dämonen und die Teufel ihm schon gehorchen? Hat er nicht erst den Teufel besiegt am Kreuz? Hat er nicht die Erlösung erst erwirkt am Kreuz? Aber hier sind wir doch weit vom Kreuz. Wieso spricht er und sie müssen gehorchen? Inwieweit hat er ihn besiegt, obwohl er in wahren Taten war, ja noch nicht gestorben ist? War der Sieg erst nicht am Kreuz? Ich möchte ganz kurz etwas sagen, nur nebenbei. Liebe Geschwister, ich glaube, wir haben da, vielleicht seid ihr da alle gut ausgerichtet. Aber manchmal glauben, ich will es so sagen, manchmal glauben gläubige Kinder Gottes, dass Jesus gestorben ist, um uns beim Teufel freizukaufen. Dass Jesus sozusagen mit dem Teufel gekämpft hat. In gleicher Weise, beide gleich stark und am Ende hat Jesus gewonnen. Wer forderte den Tod Jesu? Der Teufel. Der Vater. Wer forderte das Blut als Bezahlung? Wem hat Jesus sein Blut als Lösegeld gebracht? Wem? Nicht dem Teufel, dem Vater. Liebe Geschwister, der Sieg lag nicht daran, in der Auseinandersetzung mit dem Teufel, ein Kampf mit dem Teufel. Der Sieg lag in der Auseinandersetzung, dass Jesus in Fleisch war, als Mensch war und das alles tat, was Gott von ihm forderte. In dem Überwinden und in dem Gehorsamsein hat er den Teufel überwunden, hat er ihn besiegt. Nicht im Kampf gegen ihn, im Gehorsam Gott gegenüber ist der Sieg gewesen. Das Blut ist von Gott gefordert, nicht vom Teufel. Der Preis ist von Gott gefordert, nicht vom Teufel. Jesus hat dem Teufel nichts gezahlt. Wer ist dieser Teufel? Er ist ein Engel. Und wer ist Jesus? Gott. Wer ist stärker? Der in uns ist stärker als der, der in der Welt ist. Hier wird uns deutlich gemacht, wer Jesus Christus ist. Bevor er am Kreuz gestorben ist, hat er schon die Vollmacht über ihn gehabt. Er sprach und er musste gehen. Und sie wussten ganz genau, wer er ist. Gehen wir in Markus Evangelium, Kapitel 2. Markus Kapitel 1, Vers 24. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten, Leidende und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Sie wussten ganz genau, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Der Sieg am Kreuz, letztendlich, dadurch hat Jesus den Tod überwunden. Und durch den Tod die Verdammnis. Wer hat den Tod bestimmt? Der Sündelohn ist der Tod. Vater. All das wurde zwischen uns und Vater hergestellt, zwischen Jesus und Vater hergestellt. Für den Teufel war die Niederlage, dass das, woran er uns gefangen hätte können, all das, was uns in Gefangenschaft hielt, all das, was die Konsequenz war, nicht mehr da war. Jesus hat diese Dinge vor Gott geklärt. So hat er ihm jedes Feld und jeden Boden und jede Macht entzogen, uns zu versklaven und uns zu vernichten und uns zu plagen. Der Sieg Jesu Christi ist nicht nur am Kreuz, der ist weit größer als das. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes und er kommt und er spricht. Und dass er dieser Sohn Gottes ist und nicht irgendein Mensch, wird bewiesen in seiner Vollmacht. In seiner Vollmacht. Wenn wir aufmerksam das Alte Testament lesen, wie oft begegnen uns da Heilungen und Wunder und Dämonenaustreibung? Wenn ich euch frage, erinnert euch an ein Heilungswunder aus dem Alten Testament? Naaman, das ist einer der ersten, fiel mir genau von, musste untertauchen. Und noch? Noch? Miriam, noch? Hiskia? Man sagt, dass ungefähr an die 20 Wunder wir im Alten Testament lesen können, von Heilungen. Dämonenaustreibung? Wem fällt spontan in die Dämonenaustreibung ein? Wenn wir in die Evangelien lesen, wisst ihr, wie viel allein in den Evangelien uns begegnen? Über 90. Nur in den Evangelien. Warum? Wenn manche Leute meinen, das ist das normale Vorgehen Gottes, Menschen zu heilen und Dämonen auszutreiben, und sie daraus ein Prinzip ableiten, dann verstehen sie nicht, wozu Gott dieses Zeichen, diese beiden Zeichen gegeben hat. Die dienen dazu, um das Kommen des Sohnes Gottes vorzubereiten und zu sagen, das ist hier an diesen Dingen erkennt ihr, dass er es ist. Da geht Gott einen Weg mit uns, um uns eine Beweisführung zu geben, weil wir so ungläubig sind. Als Jesus in seine Stadt Nazareth, in seine Synagoge ging, durfte er auslegen die Schrift. Und dann rollt er die Jesaja-Rolle aus und schlug Jesaja 61 auf. Macht man das mit mir kurz? Rollt mal eure Jesaja-Rolle aus. Das wäre witzig, gell? Wenn wir so jeder so eine Rolle dabei hätten. Übrigens, die wäre riesengroß, wäre ein bisschen schwer. Jesaja 61. Jesus sucht diese Stelle und sagt Folgendes. Nein, doch, das machen wir das mal. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenes Herzen sind, Freizulassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers und den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und ein Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions, Frieden, ihren Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Jesus sagt, er hat mich gesandt, euch etwas zu verkündigen, eine gute Botschaft zu bringen, eine gute Nachricht zu bringen, Freilassung auszurufen, Befreiung auszurufen. Welche Befreiung? Aus der Macht der Finsternis. Als Jesus das verkündigt und nach einer Weile hat Johannes der Täufer angefangen zu zweifeln, ist es oder ist es nicht, ist es oder ist es nicht. Und dann lässt er die Jünger dahin gehen und sagt, der Johannes lässt fragen, bist du es? Und was ist die Antwort Jesu? Sagt, weißt du nicht, was die Propheten gesagt haben? Was steht geschrieben über mich? Und er zitiert Jesaja 35, geht mal mit mir in Jesaja 35. Jesaja 35, Vers 1. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land. Jauchzen wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in ihrer voller Blüte stehen und jauchzen, ja, jauchzen und jubeln. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Was ist diese Herrlichkeit? Was ist der Jubel? Was ist das Herrliche? Und jetzt schauen wir mal. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Also die werden jubeln und sich freuen. Warum? Weil sie die Herrlichkeit des Herrn sehen werden, weil sie die Pracht Gottes sehen werden. Und dann stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie, sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, sieh, da ist euer Gott. Gott ist da. Die Freude ist, weil Gott da ist, weil die Herrlichkeit des Herrn da ist. Und dann lesen wir weiter. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Und dann jetzt Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wie die Zunge des Stummen. Taube hören, Blinde sehen, Lahme gehen. Wann wird das sein? Was sagt der Prophet? Wenn Gott in seiner Pracht kommen wird, wenn die Herrlichkeit des Herrn da sein wird, wenn das heißt, er selbst kommt und wird uns retten, Gott selbst kommt. Als Johannes der Täufer in Matthäus Kapitel 11 zweifelt, im Gefängnis sitzen, zweifelt, lesen wir Matthäus Kapitel 11, ab Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihn sagen, bist du der Kommende, bist du der Kommende, Gott mit uns, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht, hört die Nachricht und schaut genau hin, schaut, was geschieht. Blinde werden sehend und Lahme gehen und Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt und glücklich ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Warum ärgern? Glücklich, wer versteht, dass hier Gott ist. Der sich nicht darüber ärgert, dass Jesus der ist, von dem Jesaja 35 gesagt, Gott mit uns, Gott selbst wird da sein und uns retten. Wie? Er wird all das tun. Und Jesus sagt, wisst ihr, wer ich bin? Schaut die Zeichen, diese Zeichen von Dämonenaustreibung, von Heilungen, von Aussatz, all diese Dinge. Das ist nicht das normale Vorgehen, wo man sagt, ja, das hat Gott schon immer so gemacht. Ungefähr 2000 Jahre Menschheitsgeschichte finden wir in dem Alten Testament fast keine Erwähnung von einem Wunder. Bis zu Abraham müssen wir echt spärlich suchen, bis wir da überhaupt etwas finden. Und selbst dann ist es sehr, sehr, sehr sporadisch, taucht hier und da ein Zeichen auf. Aber dann kommt Jesus und auf einmal voll davon. Warum? Weil hier ist nicht das Anliegen in erster Linie, die Menschheit, ihre Not in der Körper ihre Krankheit zu nehmen, sie von Besessenheit zu befreien. Letztendlich ist das das Endziel der Rettung. Aber es geht um ein Zeichen zu setzen. Hier erfüllt sich die Prophetie. Gott kommt selbst und der in all seiner Kraft und in all seiner Vollmacht. Also zurück zum Markus-Evangelium Kapitel 1. Also das sind die ersten beiden Zeichen, die Markus aufschreibt. Der Besessene wird in der Synagoge befreit, die Schwiegermutter vom Simon wird gesund gemacht, um zu zeigen, wer Jesus Christus ist. Ab Vers 32 wird uns das Ganze zusammengefasst. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachen sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Nur nebenbei, da macht wohl Markus einen Unterschied. Das heißt, nicht alle, die besessen sind, oder nicht alle, die krank sind, sind auch besessen. Das ist wichtig. Sonst, wenn man meint, dass jede Krankheit vom Teufel wäre. Das ist gefährlich. Markus macht hier einen Unterschied. Alle Leidenden, Kranken und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten, Leidenden und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Die ganze Stadt war versammelt. Und hier haben wir nochmal diese Zusammenfassung. Beides geschieht da. Beides geschieht da. Jesus wird bewiesen als der Sohn Gottes. Wann tun sie? Wann kommen Sie zu ihm? Am Abend. Ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern. Das ganze Geschehen ist von ab Vers 21 bis 31, das ist am Sabbat. Das ist ein Sabbat. Und am Sabbat nach Jeremia 17, glaube ich, heißt, da darfst du nichts tragen. Nach dem Gesetz darf man nichts tragen am Sabbat. Sie konnten keinen Kranken zu ihm bringen. Sie konnten keine Betten nehmen und sie rüberschaffen, keinen Rollstuhl rollen oder sonst keine Krücke in die Hand nehmen. Das wäre alles Arbeit. Und sie warten, bis die Sonne untergeht. Von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends war ein Tag. Und um 6 Uhr Abend, und ich habe gelesen, dass der fromme Jude gewartet hat, bis 3 Sterne am Himmel waren. Und sobald der 3. Stern geleuchtet hat, war das Sabbat vorbei. Das heißt, der Tag, sobald man 3 Sterne sehen konnte, war der Tag rum. Und dann ist man los. Wie dunkel oder wie hell das auch war. Aber sobald man 3 Sterne gesehen hat, war... Und dann strömen sie, aus allen Löchern kommen sie heraus, aus allen Häusern. Und ich vermute, die Stadt wusste gar nicht, dass so viele unter ihnen waren. So ging es mir bei meinem Zivildienst. Ich habe Behinderte gefahren. Und ich habe zum ersten Mal gemerkt, allein im Raum Stuttgart, wie viele es sind. Die sieht man sonst nicht. Aber wenn ich morgens sie überall von den Häusern und den Eltern abholen musste, habe ich dann gesehen, wie viel es da ist. Sie werden dann in besonderen Schulen, in Anstalten leben sie da. Man merkt fast gar nicht, aber Fülle. Und da auf einmal kommen alle. Ein Gedanke. Das eigentlich, was sie zu Christus bringen sollte, im falschen Verständnis hat sie davon abgehalten, recht früh zu ihm zu kommen. Denn nach ihrem Verständnis würden sie, wenn sie einen Menschen, Kranken, zu Jesus bringen würden am Sabbat und er ihn heilen würde, würden sie den Sabbat brechen. Das ist ihr Verständnis. Darum warten sie, bis der Abend kommt. Nicht, weil sie gedacht haben, oh, es ist zu heiß, in der Mittagssonne zu Jesus zu kommen. Die Schlange ist aber echt lange da. Und in der prallen Sonne, da gehe ich aber lieber abends, wenn es schön gemütlich ist. Nee, das Gesetz verbot ihn, andersrum, ihr falsches Verständnis vom Gesetz verbot ihn, rechtzeitige Hilfe zu suchen. Statt, dass sie das Gesetz so verstanden, wie es gedacht worden ist, als Zuchtmeister auf Christus hin. Und Jesus, der wahre Sabbat, die wahre Ruhe ist. Und verhindert ihr Verständnis vom Gesetz, zu Jesus zu kommen. Das ist die Tragik eigentlich, oder? Das ist die Tragik. Gebunden. Durch den Fürsten der Macht der Luft gebunden. Missbraucht das Gesetz, um sie nicht zu Jesus zu bringen. Nur nebenbei, wie oft geschieht das, oder? Dass Menschen und der Teufel das Gesetz missbraucht, um uns zu versklaven, damit wir in die Herrlichkeit des Evangeliums nicht sehen. Und das klingt alles fromm und religiös. Du sollst nicht essen, du sollst nicht trinken, du sollst das nicht machen, du sollst aber das nicht machen. Das klingt sehr fromm. Hat alles einen Anschein vom frommen Gottesdienst. Und Paulus sagt, dient nur zur Befriedigung des Fleisches. Wenn uns das Wort Gottes, wenn uns das Gesetz, wenn uns das Alte Testament nicht zu Christus hinführt, dann haben wir es falsch gelesen, dann haben wir falsch verstanden. Die Tragik ist noch weiter. Sie kamen und ihnen wurde geholfen. Da hat Jesus jetzt keinen Unterschied gemacht. Sagt, nö, du nicht. Sie erkannten trotzdem nicht, wer er ist. Sie erkannten es nicht. In ein paar Minuten noch die letzten zwei Punkte. Der erste war der Beweis seiner Vollmacht. Das ist Dämonenaustreibung und Krankenheilung. Dienen zum Beweisen, Jesus ist Gott. Zweitens, die Quelle seiner Vollmacht. Hier kommen wir in ein Geheimnis hinein. Vers 35. Und frühmorgens, als es noch sehr, sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Ich denke, dass jetzt der gedankliche Sprung nicht groß ist, um euch zu zeigen, was die Quelle seiner Kraft war. Das ist das Gebet. Es ist das Gebet. Das Gebet ist die Quelle der Kraft Jesu gewesen. Warum ist das so? Warum? Lass uns da ganz kurz darüber Gedanken machen. Erstens, weil Jesus nichts tat, obwohl er Gott war, Gottes Sohn war, weil Jesus nichts aus seiner eigenen Kraft und aus seinem eigenen Willen und aus seinem eigenen Entschluss getan hat. Jesus tat alles aus dem Willen Gottes. Er tat nur das, was er den Vater tun sah. Er sprach nur das, was er der Vater gesagt hat, dass er sprechen sollte. Er hat sich komplett unter den Willen Gottes gestellt. Ja, aber ist er nicht Sohn Gottes? Hat er das nicht in seiner eigenen Vollmacht gemacht? Hier kommen wir in das Geheimnis des dreieinigen Gottes, das zugleich ganz Gott und ganz Mensch. Aber das Geheimnis liegt in Philipper 2. Das Geheimnis liegt in der kompletten Selbstentäußerung Jesu. Das heißt Folgendes. Paulus sagt in Philipper Kapitel 2, dass er es nicht wie ein Raub hielt, wie ein Räuber nicht an seiner Göttlichkeit festklammerte. Er hielt es nicht, sagt, nein, ich will nicht Mensch werden, ich werde im Himmel bleiben, sondern er war bereit, alles abzulegen und auf diese Erde zu kommen, auf die Vorrechte und die Herrlichkeit Gottes zu verzichten, Mensch zu werden, die Gestalt eines Menschen anzunehmen und in allem gehorsam zu werden, in allem abhängig von Gott zu werden, obwohl er, und jetzt ist wichtig, zu jeder Zeit diese Göttlichkeit für sich in Anspruch hätte nehmen können. Liebe Geschwister, das ist das Geheimnis der Stellvertretung. Denn das ist, was Gott von dir und von mir fordert, dass Jesus in allem, oder dass du und ich in allem gehorsam sind, dass wir jederzeit nur das tun, was Gott tut, nur das reden, was Gott redet, permanent seinen Willen leben. Wer von uns hat das getan und wer von uns tut das? Jesus kam auf diese Welt, um das für dich und für mich genau zu leben. Und das absolut Erstaunliche ist, obwohl er zu jedem Zeitpunkt, darf ich so sagen, alles wissen könnte, hat er dieses Wissen beiseite gelegt. Obwohl er zu jeder Zeit alles tun könnte, hat er seine Kraft beiseite gelegt und hat sich absolut in die Abhängigkeit von Gott gestellt. Darum ist ja auch diese Stelle, wo es heißt, der Sohn, weder noch die Engel, auch der Sohn des Menschen weiß nicht, wann der Tag ist. Und das nehmen ganz viele Kritiker an und sagen, aha, guck mal, er ist nicht Gott, weil er, sonst würde er ja alles wissen. Wie kann er sagen, der Sohn Gottes und weiß er nicht von dem Tag? Wenn er Gott ist, er weiß doch alles. Also ist Jesus nicht Gott. Ihr habt wahrscheinlich Vorstellungen, welche Gruppen und Sektierer dieses Argument gern verwenden. Der Punkt ist hier, Jesus könnte es wissen, tat es aber nicht. Das ist die Selbstentäußerung, das ist die Demut Jesu, die Bereitschaft, nichts aus sich selbst zu tun. Johannes Kapitel 5, Vers 20. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Was Jesus damit sagt, ist, der Vater zeigt ihm alles. Er sagt, tu das, rede das, geh dahin, mach das. Und aus dieser Abhängigkeit lebte Jesus permanent. Warum suchte Jesus die Abgeschiedenheit in erster Linie? Weil er darauf angewiesen war, weil er es für dich und für mich getan hat. Er lebte in der Abhängigkeit mit dem Vater. Er musste alles erfragen, was er tun sollte. Woher wusste Jesus, welche er wählen soll, die 12 Jünger? In Lukas Kapitel 6 heißt es, er betete vorher die ganze Nacht durch, bevor er die 12 erwählte. Wer hat ihm gesagt, welche 12 er nehmen soll? Der Vater. Und er hätte sogar auch gesagt, dass er auch den Judas nehmen soll. Auch der Vater. Das war der Ratschluss des Vaters. Bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, wo hat er durchgebetet? Gethsemane. Was hat er da getan? Was war sein Gebet? Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Liebe Geschwister, das ist das Erste, warum Jesus sich hier und früh morgens steht er auf und sucht eine Abgeschiedenheit. Er sucht den Weg zu Gott. Er sucht den Willen des Vaters. Es sind viele Menschen da, nach Menschenverständnis, die beste Gelegenheit jetzt zu evangelisieren, zu missionieren. Jetzt geht's los. Wenn der Vater ihm gesagt hätte, geh zurück, dann wäre er zurückgegangen. Aber der Vater sagt ihm etwas anderes. Geh woanders hin. Das Erste, warum Jesus, oder die Quelle der Kraft Jesu, woher sie kommt, ist aus der Gemeinschaft, aus dem Gebet mit dem Vater, aus dem Ringen vor dem Vater. Vater, was ist dein Wille? Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Ich weiß nicht, was ist unser Verständnis von Gebet. Ich weiß, dass wir nicht gerne beten. Ich glaube, wenn wir Nein, das ist unser Fleisch, das uns permanent da im Weg steht, oder? Wir wissen, dass wir beten sollten, gell? Wir haben oft ein schlechtes Gewissen, wenn wir nicht beten. Das Gebet ist in erster Linie den Willen des Vaters zu suchen. Wenn wir das Gebet so beten würden, dann würden uns 15 Minuten nicht reichen. Wenn Sie, ja, aber was soll ich so lange beten? Das Gebet ist in erster Linie, ich gehe vor Gott und sage, was ist dein Wille für heute, für mich, für mein Leben, für meinen Beruf, für was weiß ich, was ist dein Wille für die Gemeinde? Und man betet alles klar und dann geht man. Den Gottes Willen erfahren, das braucht Zeit. Suchen, ringen, bis Gott offenbart. Und die Bibel gibt ein Zeugnis, dass Gott erbeten werden will und dass er nicht, wenn wir einmal sagen, dann sofort hört. Er will gucken, ob wir wirklich es ernst meinen, ob wir wirklich seinen Willen kennen wollen oder nicht. Das Gebet ist in erster Linie den Willen Gottes suchen. Herr, was willst du eigentlich? Aber wir kommen meistens mit unserem Willen und sagen, Herr, ich hätte gern das. Oh, ich habe gerade Probleme, ich habe Schmerzen, ich habe ein Anliegen. Herr, ich hätte gern. Aber das Gebet beginnt erstmal, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. So lehrt Jesus beten. Und Jesus ging frühmorgens als erstes, bevor der Tag anbricht, was zu tun. Vater, was steht heute an? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Welche Aufgaben hast du heute für mich bereit? Die Menschen würden mir eine andere Aufgabe geben. Die Jünger würden mir eine andere Aufgabe geben. Welche Aufgabe gibst du mir heute? Er sucht den Willen Vater. Das Zweite, was das Gebet ist, und ich meine, das ist vielleicht noch schwieriger als das Erste. Das Erste bedarf viel Geduld. So lange zu bitten, bis Gott einen Willen offenbart in einer Sache. Das Zweite ist aber weit schwieriger, meiner Meinung nach, sich unter diesen Willen stellen. Diesen Willen zu akzeptieren. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Bis Bluttropfen flossen, so sehr hat er gerungen, seinen Willen unter Gottes Willen drunter zu stellen, in Angst von den Konsequenzen, die dieser Wille bringen würde. Wenn wir den Willen Gottes erfahren haben, dann ist das Gebet noch lange nicht fertig. Dann müssen wir vor Gott ringen und uns demütigen und diesen Willen annehmen. Annehmen, den Weg annehmen. Und das ist schwer, oder? Und dann kommt das Dritte. Und wenn wir diesen Willen angenommen haben, akzeptiert haben, dann beten wir um die Kraft, diesen Willen auszuführen. Und da geschieht Stärkung. In dem Moment, wo wir das tun, geschieht Stärkung. Das ist, was Jesus getan hat. Liebe Geschwister, das Gebet ist keine Freisprechanlage. Es ist keine Gegensprechanlage vom Wohnzimmer ins Esszimmer, wo der eine Partner dem anderen durchgibt, also ich hätte jetzt gerne einen Tee. Weißt, ich habe so Lust jetzt auf ein Essen. Könntest du mir was zubereiten? Und der andere Partner sagt, ja, okay, ich bediene jetzt nicht mit Absicht die Klischees. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht so, in einer Wohnung gibt es eine, kennt ihr Freisprechanlage, Telefon. Ja? Und dann sagt man, hey, kannst du mir bitte was rüberbringen? Weil man zu faul ist, rüberzugehen und sich aus dem Kühlschrank oder was zu holen. Kannst du es mir rüberbringen? Es wäre schön, ich habe Hunger. Das ist nicht Gebet. Ein Prediger hat das so gut formuliert, er sagt, das Gebet ist ein Funkgerät. Ein Funkgerät und zwar an der Front. Nicht im bequemen Stuhl im Wohnzimmer, eine Gegensprechanlage, wo du im Wohlsein dann dir ein Wunschmenü bei Gott zusammenstellen kannst. So im Hotel, ich hätte gerne Schinken mit Speck. Sondern es ist eine Funkanlage, ein Funkgerät an der Front, wo du Luftunterstützung erbittest, weil der Feind angreift. Du sagst, Mayday, Mayday, Hilfe, Hilfe, brauch Unterstützung, ein Kampf. Und weil wir das vertauschen, merken wir, irgendwie funktioniert dieses, weil wir statt dem Funkgerät permanent eine Gegensprechanlage nehmen und meinen, die Gebete kommen bei Gott nicht an. Jesus suchte die Gemeinschaft sehr, sehr früh, weil es notwendig war. Weil es absolut notwendig war, um den Willen des Vaters zu kennen, um den Willen des Vaters zu erbitten und um Kraft zu bitten, um die Stärkung zu erbitten und um zu Anweisungen zu bekommen, wo auf welches Feld geht's jetzt? Wo ist der Kampf? Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach und fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Ja, wunderbar. Wieso bist du abgehauen? Komm zurück, es sind viele Leute hier. Du musst jetzt hier was machen. Es sind noch nicht fertig. In ein paar Versen vorher heißt es, er heilte viele und trieb viele Dämonen aus. Das heißt, es gab noch ganze Menge zu tun. Und es ist nicht auszuschließen, dass aus der ganzen Gegend Leute dann kamen, weil sie es gehört haben. Es gab noch viel zu tun. Und was macht Jesus? Er geht nicht hin. Er geht nicht hin, warum? Weil er einen anderen Auftrag hat. Und das ist für die Menschen nicht verständlich. Aber Jesus ist Gott treu. Er hat ihm gesagt, nicht da zurück, weitergehen. Warum? Möchte ich gleich kurz sagen. Also, das Erste, die Quelle seiner Vollmacht ist, dass er den Willen des Vaters sucht, ihn erbetet und dementsprechend mit diesem Willen handelt. Das ist die Quelle des Gebets. Was sagt Jesus? Wenn wir bitten in seinem Namen, dann könnte es sein, dass es geschieht. Dann wird euch gegeben werden, richtig? Und darf ich dich ganz persönlich in deinem Herzen jetzt fragen, glaubst du das? Ist es, wo du sagst, doch, das glaube ich? Also jetzt nicht theoretisch, sondern glaubst du wirklich in deinem Herzen, was heißt, wenn ihr mich bittet in meinem Namen, wird es euch gegeben werden? Oder denken wir, ja, eigentlich ist es schon richtig, weil in der Bibel steht, aber habe noch nie das erlebt. Irgendwie habe ich schon oft gebetet und es ist nicht passiert. Es liegt vielleicht daran, dass wir nicht in seinem Willen bitten. Das heißt, wer in meinem Namen bittet, das heißt in der Übereinstimmung mit meinem Sein, wer den Willen von mir erbittet, der wird ihn bekommen. Wenn ich zu Jesus gehe und sage, Jesus, was willst du? Und Jesus sagt, ich will das von dir tun. Und ich sage, Jesus, kannst du mir dir bitte helfen, das zu tun, was ich tun soll? Da sagt Jesus, nee, mach ich nicht. Mach selber. Der Gedanke ist da, wenn ihr das tut, was ich will, könnt ihr damit rechnen, dass es auch geschieht, weil das will ich. Wenn ihr Dinge tut, die meinen Namen und den Namen meines Vaters verherrlichen, das ist, was ich will, dann könnt ihr mit mir rechnen. Dann wird es auch geschehen. Jesus war sich so sicher, dass seine Kraft Gottes mit ihm war, weil er wusste, was Gott von ihm wollte. Woher wusste das? Er hat es mit Gott ausgefochten, ausgerungen. Der zweite Punkt ist, er tat nichts aus sich selbst, er suchte den Willen Gottes, um das zu tun. Der zweite Punkt ist, er suchte die Gemeinschaft mit Gott. Er suchte die Gemeinschaft. Ihn verlangte es danach. Ich habe mich echt gehütet und ich weiß, wie schnell man aus so einem Text sagt, frühmorgens müssen wir stille Zeit machen. Es war noch sehr dunkel, das heißt, alle schliefen schon. Jesus hat lang gedient, ich vermute, es ist sehr spät geworden. Ab 6 Uhr hat es wieder angefangen, hat er zu arbeiten, in dem Sinne zu heilen. Das ging nicht eine halbe Stunde, viele. Die ganze Stadt, ich weiß nicht, wann er ins Bett ging, vielleicht um 3. Und um 4 stand er wieder auf. Denn da schliefen sie. Und um 6 Uhr morgens war schon, und er ging an einen, er schlief wahrscheinlich fast gar nicht. Er kam nicht zur Ruhe. Warum? Ihn sehnte es nach der Gemeinschaft mit dem Vater. Über den ganzen Trubel, über die ganzen Kämpfe, über die ganzen Anstrengungen. Er wollte zum Vater. Denn woher ist er gekommen? Vom Vater. Er weiß, was es bedeutet, bei ihm zu sein. Er weiß, wie gut es tut, wenn er mit ihm redet. Er weiß, wie herrlich es ist, wenn er von ihm gestärkt wird, verstanden, angenommen, geliebt. Er will die Gemeinschaft mit ihm. Er liebt ihn. Und darum sucht er ihn. Und während die Menschen permanent da sind, hat er nicht viel Zeit. Also nimmt er sich die Zeit. Warum? Weil er muss. Eine lästige Pflicht, ein Übel in der Christenheit. Niemand spricht so aus, aber man empfindet das so. Oh, noch das müssen wir machen und noch beten. Ah ja, das stille Zeiten machen. Frühmorgens, ich bin doch da müde. Das Problem liegt darin, dass es uns nicht nach diesem sich sehnt. Dass wir uns nicht nach dieser Gemeinschaft sehnen. Würden wir uns danach sehen, würden wir sie suchen. Die Zeit ist hier nicht das Entscheidende. Denn Jesus hat nicht nur immer morgens gesucht. Wir können hier nicht ein Beispiel machen und sagen, also immer bevor die Sonne aufgeht, müsst ihr aufstehen. Dann würde ich euch wieder unter das Gesetz stellen. Interessant, und ich werde euch das nur kurz erwähnen. Jesus suchte das Verborgene. Als die Jünger sagen, lehre uns beten, was sagt er, wie sollen wir beten? Nicht wie die Pharisäer, nicht wie die Schriftgelehrten, wie haben sie gebeten? Öffentlich, zur Schau gestellt. Sie haben ihre Frömmigkeit durch das Gebet präsentiert. Schau mal, wie viel sie beten. Und dann, was für gewandte Worte sie verwenden können. Und welche tolle Formulierungen. Und man denkt, oh, so ein Gebetsmensch, der kann ja Sachen formulieren. Und also kann ich niemals so beten. Jesus suchte das Verborgene im Gebet. Er sagte, geh in dein Kämmerlein, schließ ab, dass niemand dich sieht. Such die Abgeschiedenheit, suche das, die Ruhe. Wohin ging Jesus immer beten? Um die Ecke. Das heißt, immer an einen öden oder einsamen Ort oder auf einen Berg. Warum? Weil nicht viele Menschen dahin gegangen sind. Nicht jeder macht sich die Mühe, auf einen Berg zu gehen. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass da niemand da ist, sehr groß. Wenn es hier um die Ecke ist, dann gibt es viele Menschen. Da komme ich nicht zur Ruhe. Er suchte sich Orte, an denen niemand da war. Und niemand hat gesehen. Wir finden sehr wenige Gebete Jesu in der Bibel, oder? Wir finden zwei richtig ausgesprochene. Gethsemane und das hohepriesterliche Gebet. Sonst nur kurze Ausschnitte. Wir finden einiges in Lukas, wo es heißt, und er betet. Aber so richtig über das Gebetsleben Jesu, wie hat er die Zeit aufgeteilt? Wie hat er das getan? Nichts. Warum? Weil es im Verborgenen geschah. Verborgenen. Er allein mit dem Vater. Er allein mit ihm. Sonst niemand. Sonst niemand. Als Jesus die 5000 Männer und noch viele Frauen und Kinder speiste, nachdem er fertig war, was hat er gemacht? Er schickte die Jünger weg und dann ging er auf einen Berg beten. Wir haben einige Berichte, wo es heißt immer wieder, nachdem Jesus etwas getan hatte, ging er hin und betete. Bevor er es getan hatte, betete er. Nachdem er es getan hat, betete er. Warum? Er suchte die Ruhe. Er wollte dann mit dem Papa das Ganze besprechen. Er wollte ihm sein Anliegen. Er wollte seine Ängste, seine Trauer, sein Zorn, all das hat er ihm zu Füßen gebracht. Wie viel haben sie ihn verspottet? Wie viel haben sie ihn angegriffen? Wohin mit dieser ganzen Wut? Wohin mit dem Zorn? Dazu lade ich euch zu der Gemeindefreizeit ein. Wir werden die Psalmen miteinander anschauen. Wenn ihr wissen wollt, was Jesus da gebetet hat, lesen wir die Psalmen. Wisst ihr, da hören wir, wie Jesus sagt, O Herr, sei mir gnädig, erbarm dich, sieh meine Hasser, schau, wie sie mit mir umgehen, räche mich. All das brachte er da zu ihm. All die Anklagen, all die Schmerzen, all die Verleumdung, das brachte er zu dem Vater. Da hat er seine Ruhe gefunden, da hat er seine Ausrichtung gefunden. In das Verborgene. Und das Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einem einsamen Ort und betete dort. Er tat das, weil er den Willen des Vaters suchte, darin lag die Kraft. Und weil er die Gemeinschaft suchte, darin lag die Kraft. Die Kraft oder die Quelle der Vollmacht Jesu ist das Gebet, das ist die Gemeinschaft mit dem Vater. Und wie gesagt, kein Gegensprechanlage, sondern ein ernstes Funken. Hilfe. Lasst mich den letzten Punkt noch abschließen. Und dann will ich nur ganz kurz sagen, keine Angst, die Zeit ist rum. Aber ich will dann, dass wir dann vorwärts kommen. Der dritte Punkt ist die Priorität seines Dienstes. Ich will das euch einfach nur daran erinnern. Wir sind gestartet mit dem Gedanken, er lehrte sie, wie eine Vollmacht hat. Es geht hier um die Lehre. Es geht um seine Vollmacht. Als die Jünger kommen und ihn zurückbringen wollen, sagt er, lasst uns anderswo hingehen, in die benachbarten Marktflecken, damit ich auch dort predige. Denn dazu bin ich ausgegangen. Liebe Geschwister, ich fasse es so zusammen. Jesus sagt in Markus 2, Vers 17, ich bin gekommen, um zu suchen und zu rufen den Sünder. Rufen. Das ist die Art, wie Menschen gerettet werden. Rufen. Durch die Predigt. Jesus wusste das. Ich habe vorhin mit euch Jesaja 61 gelesen. Der Herr hat mich gesalbt, was zu tun? gute Botschaft zu verkündigen, Freilassung auszurufen. Das ist die Art, wie Jesus seine rettet. Die Art ist durch das Wort. Das Wort hat Vollmacht. Und darum sagt er, ich muss gehen, ich muss lehren, ich muss noch vielen das sagen. Was sagen? Die gute Nachricht, Vers 15. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das muss ich noch vielen sagen. Das ist der Ruf. Aber er ging auch, weil er wusste, dass das, was er da getan hatte, bei denen nicht den Glauben ausgelöst hat. In Matthäus Kapitel 11, Vers 23 und 24 spricht er einen Wehruf über Kapernaum und sagt, wenn in Sodom und Gomorra die Zeichen geschehen, die bei dir geschehen sind, und die wären schon längst zum Glauben gekommen. Und du, Kapernaum, und noch ein paar andere Städte. Das heißt, das, was Jesus da getan hat, er hat gesagt, ich habe ihnen genügend Zeichen gegeben. Nicht, ich habe genug geheilt und genug Dämonen ausgetrieben. Oder, oh Mann, das sind ja noch so viele, wo ich doch das machen muss. Nein, nein, ich habe ihnen genug gezeigt, wer ich bin. Wenn das nicht reicht, das heißt, die Priorität Jesu in seinem Dienst ist nicht Dämonenaustreibung und nicht heilen. Die Priorität ist die Verkündigung. Ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Denn warum? Denn Glaube kommt aus dem Wort. Aus dem Hören kommt der Glaube. Aus dem Hören. Und weil Gott beschlossen hat, durch die Torheit der Predigt den Glaubenden zu retten. Es gab genug Beweise. Sie glaubt nicht. Unser Abschnitt, drei Dinge. Die Bestätigung der Vollmacht Jesu durch Zeichen und Wunder, Dämonenaustreibung und Heilungen. Die Quelle der Kraft, die Quelle der Vollmacht Jesu ist das Gebet, das Suchen und Ringen des Willens des Vaters, das Suchen der Gemeinschaft. Und die Priorität in einer Minute, das ist die Verkündigung, das ist die Lehre. Amen.